Hallo Ralf, eine neue Folge heute zu E-Commerce Unplugged. Heute mal mit dem Thema TikTok Shop, neuer Kanal, alte Probleme. Wie geht's dir so?
Probleme lösen bei mir immer auf, habe ich auch.
Wieso, du hattest doch gerade Urlaub, also.
Ja, das ist auch alles wunderbar. Also mir geht's gut. Ich bin gespannt, was wir heute besprechen werden.
Ja, ich bin ultra gestresst, weil ich fahre erst noch in den Urlaub und das ist gar nicht mehr so lange. Von daher müssen wir noch einiges tun. Genau. Wir hatten in der Vergangenheit ein bisschen Feedback bekommen, dass wir ja so ein bisschen unisono immer in die Themen einsteigen. Und dann hatte ich überlegt und ne, wir hatten im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Und rauskam, dass wir uns dieses Mal getrennt vorbereitet haben auf die Folge. Und mal gucken, ob das ein bisschen kontroverser wird heute. Zumindest weiß ich nicht, was du heute alles so mitgebracht hast. Wir haben uns nur auf das Thema verständigt. Das Thema TikTok Shop, neuer Kanal, alte Probleme. Vielleicht mache ich mal eben kurz den Einstieg, ne? Wir hatten vor einer Woche oder so, ging das durch die Presse, dass TikTok Shop ja, sollte ja kommen, aber kommt jetzt doch nicht nach Europa. Der Start wurde gecancelt und wir wollen jetzt gar nicht so groß über TikTok und TikTok Shop reden. Aber nachdem wir über Monate diesen Moment so hingefiebert haben, diesen Monat ist ja auch noch K5 und letztes Jahr war es ja großes Thema, TikTok kommt nach Europa. Ich glaube, alle waren so ein bisschen in der Vorbereitung, dass es dieses Jahr wieder so wird. Ich bin mal gespannt, wie es dann tatsächlich jetzt läuft und wie die Reaktion darauf ist, dass das erstmal verschoben wird. Genau, aber mit TikTok Shop kommt ja nicht nur ein Anbieter rüber, sondern eben auch für die Händler ein neuer Kanal. Und für uns ist ja heute so ein bisschen das Thema neuer Kanal, alte Probleme. Na, jetzt kommt ein neuer Kanal, aber was macht der Händler jetzt damit? Und vor dem Hintergrund wollten wir das ganze Thema mal ein bisschen aufdröseln, ein bisschen beleuchten, vielleicht auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Und die erste Frage ist ja eigentlich das Ding mit diesem neuen Kanal, ne? Das ist ja was, was ich eigentlich, ich weiß nicht, wie es in deiner Erinnerung ist, aber in meiner ist es so, alle ein, zwei Jahre kommt irgendwie so ein neues Ding um die Ecke. Und ja. Dann ist das da und dann wird das bespielt werden müssen. Ne? So ein neuer Kanal war ja in der Vergangenheit ja, ganz bekannt und ganz wichtig. Das Smartphone, das hat viel verändert. Oder Social Media, Instagram, Facebook und so weiter. Wie war das aus deiner Sicht eigentlich mit diesen Kanälen? Wie hast du das in Erinnerung?
Also, wenn du sagst Kanäle, dann meinst du ja, oder nehme ich mal an, reden wir ja über die Kanäle, die zwischen Produzent, Händler, Kunden irgendwo funktionieren, ne? Die, also
Genau,
diese,
genau.
das ist ja, also wir reden ja über Commerce und wir reden auch über E-Commerce. Also es ist ja noch gar nicht so lange her, da war E-Commerce der neue Kanal. Also war die Frage, wie kriegt man es hin, dass man über Bildschirmtext sowas Ähnliches wie einen Warenkorb baut? Ja, also ich will jetzt gar nicht in die ganz alte Geschichte gehen, aber ich glaube, dass die Kanäle, mit der Waren zum Kunden gebracht werden oder Kundenbedürfnisse über den Handel decken, das sagen ein gängiges und wiederkehrendes Prinzip. Insofern wundert mich das jetzt nicht, dass es immer wieder neue Kanäle gibt. Aber was schon eine Frage wäre, und da könnte ich jetzt erstmal meiner Unsicherheit ausgeben, ich weiß gar nicht so genau, ob sich mit bestimmten Kanälen nicht so grundsätzliche Änderungen verbinden, dass das nicht auch tief, tief, tief. Und zwar nicht nur was Geschwindigkeit oder so angeht, tief, tief in die Welt des Handels eingreift. Also wenn du einen historischen Vergleich, wenn du überlegst, dass ein Händler wir sind ja viel mit dem Distanzhandel unterwegs, zweimal im Jahr sein Sortiment für ein halbes Jahr zusammengebaut hatte und dann gab es irgendwie Einkaufsmessen dann hin und her. Und dann wurde Ware bereitgestellt und die wurde dann abverkauft. Ja, und es gab gar keine Fähigkeit in so einem Unternehmen mehr als diese zwei Kataloge zu machen. Dafür waren die toll. Da gab es ganz ausgefeilte Systeme. Und heute, glaube ich, würde keiner mehr sagen, dass das noch ein gängiges Verfahren ist. Da gibt es vielleicht Überschriften oder so, aber keine Sortimente mehr, die so im Vorhinein zusammengestellt. Das wäre zum Beispiel was für mich, wo ich sagen würde, oh, da hat sich für den Handel richtig was verändert. Und wenn du jetzt TikTok nimmst, ne, dann muss man sich ja schon überlegen, dass da nochmal eine Umdrehung Geschwindigkeit mindestens auf jeden Fall reinkommt. Also würde ich mal sagen, so als erster Einstieg, selbst wenn Kanäle sich ändern und da vieles gleich bleibt, die Geschwindigkeit pro Kanal scheint mir zuzunehmen.
Ja, also wir haben ja auch, wenn wir in die Vergangenheit gucken, du bist jetzt sehr weit zurückgegangen, natürlich, der E-Commerce selber, angefangen damit, dass auf den Computern und im Internet plötzlich Shopping möglich war. Und da gab es den Computer ja schon 30, Personal Computer meine ich jetzt, 30, 25 Jahre sowas. Und das Internet war noch relativ jung, natürlich. Und das ist natürlich eine große Änderung gewesen für die Kataloghändler, hast du ja eben gesagt. Jetzt ist das aber auch schon 25 Jahre her. Das heißt, was ich mich so ein bisschen frage aus deiner Erinnerung heraus, was waren denn so Eckpfeiler für dich? Ne? Also mir fällt zum Beispiel ein, nachdem jetzt du auf dem Rechner das machen konntest, war es die Einführung vom iPhone. Nicht direkt natürlich, ne? Weil man konnte ja nichts machen damit, außer dass sich dort technisch neue Bedingungen ergeben haben, indem der Browser dann auf dem Telefon so funktionierte, wie dann eben auch am Computer, also zumindest funktionierte es gut. Und dann fingen die Leute an, eben diese Internetshops auf diesen Webseiten auszuliefern. Und dann sicherlich die Einführung vom App Store 2008. Das sind so zwei Punkte, die mir einfallen. Beides 15 Jahre her, 15, 16 Jahre her. Und das hat natürlich den Handel revolutioniert, ne? Diese beiden Eckpunkte, also ich sag mal um die Jahrtausendwende, vielleicht Ende der 90er rum, dann 2008 ging das so los. Was sind dann noch weitere Punkte in der Vergangenheit, die dir noch so einfallen würden, neben diesen beiden? Das sind die beiden, die mir einfallen, ne?
Also ich würde glauben, dass zum Beispiel sowas wie funktionierendes, sicheres Zahlungsanbieterwesen ist sicherlich auch nochmal was, was jetzt nicht ein Kanal ist, aber was so als eine Voraussetzung, glaube ich, wichtig ist, weil man dort sehr, sehr viele Kanäle ankoppeln konnte, ne? Deswegen würde ich sagen, Zahlungsanbieter finde ich ein spannendes Thema. Ich finde auch, dass die Entwicklung von spezialisierten Logistikern, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, die Auslieferung in der Geschwindigkeit hinzukriegen, und zwar für Private und nicht nur wie Firmen, wie was weiß ich, Tom Hanks, ne, der dann da irgendwo mit UPS irgendwo auf der Insel sitzt. Das war ja damals eine völlig neue Art, nicht auf der Insel zu sitzen, sondern Logistik so zu verstehen, dass man über Geschwindigkeit auch richtig Geld verdienen kann. Ich glaube, das sind für mich so zwei Basis-Innovationen, die dafür sorgen, dass diese Menge der Kanäle zunehmen konnte und dabei trotzdem immer funktionierender Handel rauskommen konnte. Was es da bei der Beschaffungsseite gibt, weiß ich nicht. Dafür bin ich zu weit weg, ne? Aber ich würde sagen, sowas wie Just-in-Time-Produktion oder sowas, das sind sicherlich auch Themen, dass man die Bestellzyklen da deutlich verkürzen konnte. Aber dies ist eher transparent, ne? Im Sinne von weiß keiner, sondern nimmt man so auf, ne? Also ich sag PayPal, ich sag gute Logistik, und da setze ich mal unsere DHL. Da darf man ja ruhig sagen, dass sie das ganz gut machen. Das finde ich, sind für mich zwei Basisinnovationen.
Ja. Ich habe mir in der Vorbereitung auch nochmal so ein bisschen angeschaut, welche Plattformen oder welche Endgeräte eigentlich so wann eingeführt wurden. Und was mir aufgefallen ist, dass wenn man jetzt guckt, Ja, du hast mit diesen Fähigkeiten im Backend oder ne, Produktion und auch in der letzten Meile oder Fulfillment-Bereich natürlich auch nochmal so Innovationen angesprochen, die wichtig sind, damit das Ganze überhaupt läuft, damit ich überhaupt das Ganze auf den Plattformen ausspielen kann oder in diesen Kanälen präsent sein kann. Das ist aber so ein bisschen losgelöst von diesen Plattformen selber und den Endgeräten dann am Ende. Und als ich mir das angeguckt habe, habe ich mal geschaut, wann wurde denn welche Klasse von Geräten überhaupt eingeführt? Und dann habe ich eingegeben, so, ne, Computer, Spielekonsolen, auch Spielekonsolen kann man natürlich die Frage stellen, ob es vor so langer Zeit auch schon ein Outlet war für Händler, sicherlich nicht direkt. Beides fing dann eben so, ich sage jetzt mal um 1980 herum an. Kann man drüber streiten. So, und dann hatten wir Smartphones, hinzu kommen noch Smart TVs, Tablets, Smartwatches, jetzt AR, VR-Headsets und Autos. Und was auffällt ist, wenn ich mir das auf so einer Zeitleiste halt angucke, dann sind die letztgenannten alle innerhalb der letzten 15 bis 20 Jahre entstanden. Nur der Computer, der ist jetzt, den gibt's schon 50 Jahre jetzt oder 60 Jahre, als Personal Computer. Und das fand ich total interessant, ne? Weil, also es ist sehr unglaublich, wenn man sagt, so, diese Kanäle, die du eben gesagt hast, plötzlich haben wir nicht einen, sondern wir haben jetzt irgendwie acht oder so. Und das sind nur die, die ich mir jetzt gerade eingefallen sind, ne? Und die Fragmentierung innerhalb dieser Kanäle ist ja auch da, ne? Auf den Smartphones habe ich iOS und Android, auf den Tablets habe ich das Gleiche, ne? Da gibt es vielleicht noch ein paar Windows-Tablets und auch so mit den neuen Copilot-PCs, ARM-Architektur, ne? Wer weiß, was da noch so kommt. Computer, Linux, macOS, Windows, Smartwatches auch dominiert von Google und Apple wieder. Samsung sicherlich auch großer Spieler. Bei den Autos, ne, jeder große Hersteller versucht auf diesen Devices, wo wir viel Zeit drin verbringen, also zumindest die Amerikaner noch, auch präsent zu sein und auch für Händler eben ein interessantes Outlet, um Sachen zu verkaufen, ne? Jetzt sind es noch die Autohersteller. Und was ich dabei interessant fand, war, dass es eben so viele in so kurzer Zeit geworden sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass alles enabled durch das Internet, ne, und auch durch Auslieferung, und sicherlich technologisch gekommen. So, also wir haben jetzt eine Situation, in der unglaublich viele Kanäle da sind. Und einer, der natürlich der wichtigste sicherlich ist, ist aktuell so der Kanal auf dem Telefon. Jetzt.
Aber nochmal ganz kurz, du hast ja jetzt die elektronischen Kanäle genannt, ne? Also
Genau, wir sind ja.
wir haben eine ähnliche Evolution im stationären Handel. Da könntest du jetzt wahrscheinlich noch vom Warenhaus über Spezialmärkte, über
Na klar.
Pop-up-Stores und was auch immer nehmen. Das lassen wir jetzt mal wahrscheinlich weg. Ich finde nur spannend, dass bei dem, was du genannt hast, alleine schon ganz viele Kanäle genannt sind, die mal so wie angepinkt wurden. Das war mal so ein Thema und dann sind die weggegangen. Also das hat sich nicht durchgesetzt. Wir haben ja einen Kunden zum Beispiel, der ist sehr erfolgreich im Verkaufen von Düften und Körperpflegeprodukten, hat eine hohe Bindung zu seinen Kunden und spielt deswegen auch sehr viele verschiedene Kanäle. Die hatten mal einen eigenen Fernsehsender, irgendwo zwischen Bibel TV und keine Ahnung wo, damals noch in diesem Satellitenkram. Da haben die Verkaufssendungen gemacht, weil sie gedacht haben, oh jetzt, das ist doch auch ein gutes Ding. Also Kanal ist da, ja, heißt aber noch lange nicht, dass jeder Kanal sich durchsetzt, nur so als Zwischenbemerkung. Aber wahrscheinlich ist es ja so, dass jeder Kanal auf jeden Fall mal in die Organisation reinwirkt und sagt, ich möchte übrigens meine Bestellungen auch loswerden, ich möchte übrigens Produkte haben, ich möchte übrigens Verfügbarkeitsinformationen haben.
Ja, da wäre nochmal interessant zu wissen, was ist eigentlich ein Kanal für uns, ne? Also ich habe jetzt das anhand der Geräteklassen festgemacht. Man kann das natürlich auch anders argumentieren. Und wir haben natürlich auch neben Geräten auch noch andere Kanäle, digitale Kanäle, die nicht zwangsweise ein Gerät sind, sondern auf einem Gerät leben, ne? Also das Wichtigste sicherlich, was in der Liste fehlte, ist Social Media Plattformen generell, Marktplätze kann man auch noch, ne, als Händlerkanäle natürlich sehen. Und das haben wir jetzt nur am Rande, sag ich mal, so gekratzt. Es ist ja auch nur ein Beispiel dafür, dass wir uns mit diesen Sachen auseinandersetzen müssen. Und die Folgefrage sozusagen dahinter ist, wenn ich jetzt ein Händler bin und ich nehme an, ich habe jetzt irgendwie ein paar Experimente meinetwegen gemacht, nur das Smartphone hat sich wirklich als richtig fester Kanal neben dem Computer auf der Geräteseite bis heute durchgesetzt. Das andere sind eher Experimente, fein. Aber das Smartphone alleine bietet schon so viel Komplexität, dass es einen Händler doch quasi überfordern muss. Also überfordern muss im Sinne von, da kann ich ja schon alle möglichen Experimente drin machen. Meine Frage geht jetzt nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit. Wir haben ja jetzt 15 Jahre Smartphone mit Apps ne, und App Store und Händler nutzen das aktiv. Wenn wir jetzt zurückgucken, die ersten Anfänge, wie man mit diesen neuen Geräteklassen und den Kanälen umgeht, war ja Responsive Design, ne? Im Responsive Design war, plötzlich hatte ich nicht mehr 1024 mal 768 Pixel auf dem Desktop zur Verfügung und konnte meinen Webshop darauf entwickeln, ne? Im Rahmen vom E-Commerce bleibe ich jetzt mal. Sondern ich hatte plötzlich neue Geräteklassen, neue Oberflächen, neue Größendimensionen, mit denen ich umgehen musste. Und Responsive Design war damals eine gute Antwort darauf, wie man dieses Problem der Explosion von Kanälen, also der Auffächerung in verschiedene Kanäle, die da angefangen hat, damit umgeht. Responsive Design war ja auch für Neuland ein großes Thema, womit wir geräteübergreifend den Webshop erstmal aufrufbar gemacht haben, ne? Viele Kunden haben uns da sozusagen unsere Responsive Design Lösung aus den Händen gerissen. Nach Responsive Design würde ich sagen, zweiter größerer Block an Dingen, die passiert sind, sind die Apps selber, ne? Und bei den Apps gibt es sicherlich verschiedene, ja, verschiedene App-Typen oder so, die wir uns auch nochmal angucken könnten. Wie ist denn für dich in den letzten 10, 15 Jahren diese Entwicklung von Responsive Design hin zu Apps oder das Parallelexistieren von beiden Sachen, muss man eigentlich sagen, wie hat sich das eigentlich gezeigt in dem täglichen Arbeiten hier?
Also ich würde sagen, ganz praktisch gab es also wir haben nicht über Kanäle geredet, ne? Wir haben über Bildschirmgrößen geredet. Also Responsive Design und Screen Detecting ging ja irgendwie, was waren ja auch Begriffe, ne? Also der Fernseher war ein sehr großer Bildschirm. Das Telefon war ein sehr kleiner Bildschirm. Und der Computer war das Normale. 768 mal irgendwas, nachher dann 1024 und so. Also ich glaube, dass der Begriff Kanal umfassender ist. Und für die Zeit war das bestimmt okay, dass man das auf dieses sozusagen verengt hat und einen Aspekt dieses neuen Devices, nämlich die Visualisierung oder das Visuelle rausgegriffen hat und gesagt, das muss mal funktionieren, ne? Und damit konnte man mindestens mal die, heißt ja auch Zugänglichkeit, ne, Accessibility, dadurch konnte man mindestens mal die Zugänglichkeit dieser neuen Devices für etablierte Geschäftsmodelle andenken. Das ist dann ja sehr schnell aus meiner Sicht durch Funktionsanreicherung ja, ist dann der tatsächliche Kanalgedanke ist dann dazugekommen, hat sich durchgesetzt. Da bist du dann nicht mehr übers Responsive Design, sondern wenn ich mein Telefon dabei habe, jetzt bleibe ich mal bei meinem Zahlungsthema, dann kann ich damit natürlich auch bezahlen. Na, oder wenn ich dann über den Telekommunikationsanbieter konnte ich bezahlen. Wenn ich das Telefon als Smartphone bei mir habe, habe ich ganz andere Nutzerszenarien. Das ist ja auch trivial. Also ist ja wirklich sozusagen logisch. Du hast es immer dabei. Aber da greift dann aus meiner Sicht jetzt, wenn wir beim Begriff des Kanals bleiben, geht das in Breite und Tiefe, geht das weiter. Und wenn du jetzt, und das hat was mit Use Cases zu tun aus meiner Sicht. Und vielleicht ist das noch mal ein guter Rückgriff, warum so ein Transaktionskanal im Fernsehen einfach nicht einfach nur ein sehr großer Bildschirm ist. Also es gibt keinen Mehrwert, wenn der Knopf richtig groß ist. Das, was zum Beispiel bei diesen Transaktionskanälen wichtig war, war, dass sie eine komplett andere Zielgruppe hatten. Das waren die einsamen Leute, die zu Hause geguckt haben. Da ging es darum, dass man eine Kommunikation zum Moderator aufbaute
Das
und
ist ja
nicht
eigentlich
zum
das,
Produkt.
genau, das ist ja eigentlich das
Ja.
Spannende, genau dieses Verständnis, was du sagst, ne? Ich habe, wenn man sich die Nutzungszahlen mal ein bisschen anguckt von Smartphones und insbesondere im Commerce, die Nutzung von Apps und Browsern, ne? Apps im Sinne von, wie viel Zeit einfach nur verbringt ein Mensch in einer App und wie viel Zeit verbringt jemand in einem Browser. Was würdest du schätzen? Also sagen wir mal den
1 zu
letzten
10.
1 zu 10.
Also 10-mal mehr Zeit in der App als im Browser.
Ja, da liegst du bisschen zu hoch, aber es ist,
Okay.
ja, es ist, ich muss mal eben umrechnen eigentlich, warte mal.
Während du rechnest, ich denke halt, dass die Apps auch ein gutes Beispiel sind, weil bei den Apps hat sich was gedreht. Also dort sind Kundenwünsche sozusagen dann immer mit Funktionen beantwortet worden. Deswegen ist ja der App Store auch so eine geile Idee gewesen, ne? Also du hast nicht mehr einen Händler, der sagt, ich habe hier übrigens noch Ware, die will ich verkaufen, also baue ich eine Abverkaufsstrategie, oder ich habe hier Saisonprodukte, also mache ich Saisongeschäft, sondern plötzlich kommt sowas wie, ich bin hier, sitz hier, ich gucke irgendwelche Celebrities an, Social Commerce oder so, und ich will die Sachen haben, die tragen. Oder ich will sie gerade nicht haben, die tragen. Ne? Also das sind ja, da dreht sich ja was.
Ja,
Und
der
zum
Treiber ist ein
Beispiel
anderer, ne?
der Treiber ist ein anderer, und das ist zum Beispiel, aber ein Kompl für den Händler ist das natürlich ein Komplexitätstreiber, weil die eigene Strategie kann er super planen. Dann kommt halt ein Kanal dazu. Da gibt es ja auch erfahrene Sachen. Ne? Da gibt es Erfahrung. Also wenn du zum Beispiel in deinem Laden jemanden hast, der am Tapeziertisch Pfannen verkauft, dann ist das alles ziemlich einfach, weil du sagst, das Geschäft interessiert mich nicht, das ist nicht mein Kerngeschäft, der braucht einen Platz, dafür bezahlt er Miete, der muss aufs Klo, das muss ich irgendwie hinkriegen, und der darf nicht in meine Buchhaltung rein gehen und da sich die Sachen angucken. Ich muss also Sicherheitsfragen beantworten. Du extrahierst bestimmte Geschäftsvorfälle, und jetzt kommen die aber in dein Kerngeschäft rein. Jetzt sagen die Leute, wo ist denn dieser Typ mit dem Tapeziertisch? Wo ist denn dieser tolle Kerl? Ich kaufe nur da meine Pfannen, sonst gar nicht. Und das ist zum Beispiel so eine ganz neue Herausforderung aus meiner Sicht, wo Händler, also wo der Kanal-App noch mehr transportiert als, oder transportiert hat, ich weiß es gar nicht, mehr transportiert hat als dieses, ich bin ein kleiner Bildschirm. Das wird sehr deutlich aus meiner Sicht an der Stelle.
Ja, ich habe es jetzt ausgerechnet. Du hast recht. Und zwar im Jahr 2020 hattest du recht. Danach wurde das Verhältnis noch ein bisschen mehr. Aber nicht so signifikant. Also ne, 4 Stunden verbringt man in der App, 25 Minuten im Browser. So, das ist in den USA so. Aber es ist trotzdem natürlich total interessant, ne? Und dein Beispiel vom Teleshopping ist natürlich auch total gut, ne? Also die Herausforderung ist nicht, ups, da ist jetzt ein neuer Bildschirm, da ist jetzt ein neues, ich sag mal, Interface oder sowas, um das mal technisch zu bezeichnen, sondern das Verständnis ist, wir richten uns aus nach den Leuten, wo die sind. Ne? Und wenn die jetzt vorm Fernseher hängen, dann hängen die halt vorm Fernseher. Werden sie wahrscheinlich weniger machen in Zukunft. Und wenn sie jetzt auf dem Telefon hängen und der Nutzungstypus ist so, dass die gar nicht mehr wissen, was Safari ist oder was Google Chrome ist oder so. Die Grenzen verschwimmen ja auch, gerade bei Google. Da hast du ja nur noch die Suchenleiste und kannst sofort irgendwas eingeben und kriegst sowohl reingemischt Webergebnisse als auch Ergebnisse vom Telefon. Apple trennt das noch so ein bisschen anders. So, dann stellt sich die Frage ja auch eigentlich nicht, ne? Weil du musst da sein, wo die Leute sind. Und wenn die eine App erwarten, erwarten die halt eine App und dann brauchst du eine App. So.
Ja, und du musst, also ich glaube, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht schon wieder zu sehr d'accord sind, aber
Vorsicht.
also ich bin ja kein TikToker, ne? Also ich bekenne hiermit, ich habe noch nie ein TikTok-Video gesehen.
Schade, es wäre
Aber
deine
ich habe,
Möglichkeit, jetzt deinen Kanal zu promoten.
genau, aber ich habe Kinder und Enkel, und die benutzen das, und zwar immer früher und immer entschiedener und auch immer exklusiver. Was bedeutet das für mich als Händler aus meiner Sicht? Als Händler und dann am Ende auch als jemand, der dafür für den Händler die Software baut, bedeutet das nochmal eine Änderung in den etablierten Prozessen. Also ich habe nicht nur einen Kanal zusätzlich, wo ich eine Order Origin brauche und eben weiß, jetzt kommt meine Bestellung da und daher oder die Produkte fließen über den und den Kanal ab, sondern ich habe zum Beispiel keine Sortimentsstruktur, weil die Sortimentsstruktur entsteht über die Nutzung. Die entsteht über die Leute, über die, die da bei TikTok irgendwelche Sachen machen und sich auch ganz dumme Sachen machen, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also ich habe wir hatten hier in Bremen jetzt gerade Leute, die Goldregenfrüchte gegessen haben, weil das irgendwo als Challenge aufgetaucht ist. Das ist ja schräg, das ist ja sogar gefährlich, aber wir wollen ja keine Kulturkritik machen, sondern wir stellen fest, dass sozusagen diese Impulse aus der Schar der Nutzer kommen. Damit brauchst du keinen Trendscout oder so, der guckt, was in TikTok gerade aktuell ist, weil das ist immer zu spät, sondern du musst was anderes machen. Du musst eine ganz andere Form von Interface, hast du ja gesagt, zur Verfügung stellen, eine ganz andere Form von Prozessen, wenn du es denn richtig machen willst. Du kannst ja auch sagen, okay, TikTok ist für mich einfach jetzt nicht ein anderer Bildschirm, eine andere Größe, sondern das ist für mich ein anderes Schaufenster. Kein Problem, stelle ich das rein. Weiß nur nicht, ob die Sachen, die, ne, ob das dann signifikant auch Umsatz bringt oder einfach nur Kosten. Weil dieses, ich habe jetzt mehr Prozesse, die auch in meine Backend-Systeme rein müssen, die voneinander wissen müssen und. Das bleibt dir als Anforderung mindestens dem Grunde nach erstmal erhalten. Auch wenn du dich für eine einfache Lösung umsetzt. Aber den Fokus möchte ich mal setzen auf dieses Kanal und tiefgreifende Änderung mitkriegen, dass sich da was tut. Mhm. Und morgen machen wir das mal eben. Kann zur Kostenfalle, kann zur Aufwandsfalle und kann zum Problem werden für ein Unternehmen, weil man die Folgerung gar nicht berücksichtigt.
Es greift dann halt zu kurz, ne? Also letztes Jahr gab es ja die State of the German Internet Keynote auf dem OMR Festival und ein Thema dabei war Entertainment. Ist wichtig. Ist deswegen wichtig, weil auch letztes Jahr war ja TikTok schon groß Thema und ich erinnere mich noch dran, dort gab es dann eben die Empfehlung für die Online-Marketer, nicht einfach nur irgendwas, was sie jetzt schon machen, zu nehmen und dann zu überlegen, dass ich das irgendwie darstelle, da auf diesem anderen Bildschirm oder in diesem anderen Format, was dann irgendwie 60-Sekunden-Videos sind, sondern dass es wirklich darum geht, einen Entertainment-Mehrwert zu bieten. Und warum ist das jetzt hier wichtig? Weil es nicht auf eine technische Execution ankommt, sondern auf die Inhalte. Und die Inhalte, die die Leute auf den Plattformen konsumieren, sind halt Entertainment-Formate. Das heißt, solange ich als Händler nicht in einem Entertainment-formatigen Paket Dinge dort aufrufe, dann laufen die Leute halt vorbei. Und was machen ja auch einige ganz gut, andere nicht so. Also Ryanair hatte letztens zum Beispiel auf Instagram ich weiß gar nicht mehr, was war, irgendwie so ein Video veröffentlicht, auch mit so einem Meme von The Office, wo der Michael Scott dann einfach so No schreit und es ging, glaube ich, um, bietet ihr wirklich nur eine Toilette oder sowas an auf dem Flug oder wollt ihr nicht mehr machen und so. Und dann, ne, da weißt du, okay, da ist ein bisschen Entertainment mit drin und passt halt für die Plattform gut. Und dahinter steckt natürlich jemand oder eine Firma, ein Händler oder in dem Fall dieser Fluganbieter, der das verstanden hat, wie man diesen Kanal richtig bespielt. Und darauf kommt es halt auch an, ne?
Heißt aber, du musst den Kanalgedanken sagen, auf jeden Fall mal etwas tiefer betrachten als nur rein technisch, aber wahrscheinlich musst du ihn auch technisch betrachten. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Und die Kanäle sind irgendwie unterschiedlich, ne?
Ja,
und das wird, wenn jetzt die Frequenz der neuen Kanäle steigt, musst du dich als Händler, wie übrigens als Kunde auch, ja doch wirklich entscheiden. Mhm. Du musst, also ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel auch bei diesen neuen Kanälen sowas gibt wie, ich halte mich frei von bestimmten Komplexitätstreibern.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht gibt es sowas wie Live-Shopping-Dienstleister, dann kann ich mich da einmieten, muss mich um nichts kümmern und hab aber eine gute Performance mit meinen Produkten da. Dann bin ich präsent, hab das da mal, kann das ausprobieren, lerne was bei und ist gut. Und das greift nicht so in meine Organisation ein. Oder ich sag, hey, das ist interessant, das ist was, mein Produkt ist sehr beratungsintensiv, mein Produkt ist auch empfehlungssensitiv. Deswegen muss ich mit Kommunikation in solchen Kanälen reingehen, muss versuchen, da zu spielen und beispielsweise meine Bedienungsanleitung oder meine Vorteilsargumentation für meine Solar- oder Anlage oder Wärmepumpe in ganz kurzer Zeit über die entsprechenden Formate adäquat darüber zu bringen. Und das muss ich dann auch können. Also muss ich investieren. Und jetzt Wärmepumpe fällt mir gerade ein. Verkaufen, Politik ist ja auch so ein Thema. Da kann man ja vielleicht auch was lernen, wie man da Kanäle ernst nimmt und damit doch auch Effekte erzielen kann.
Ja.
Oder umgekehrt, wenn man es nicht ernst nimmt, auf jeden Fall mal negative oder keine Effekte erzielen kann.
Definitiv, ja. Ich würde jetzt noch ganz gern einmal vielleicht auf das Thema Apps eingehen, mit dir. Und zwar, wir haben ja jetzt über Kanäle, Social Media und so weiter geredet. Für mich sind die Apps auch nochmal total guter Betrachtungspunkt, weil bei den Apps ist es so, wir reden ja auch jetzt hier in der Folge darüber, dass es einfach Apps sind, aber die sind so vielfältig, dass man sie gar nicht in einen Topf stecken kann. Ich habe mir mal, und vielleicht hilfst du mir dabei mal, ich habe mir mal ein paar Apps überlegt und würde gern von dir wissen, in welche Kategorie du diese App stecken würdest. Ne? Ich gebe die Kategorie natürlich nicht vor. Aber ich umschreibe dir die Apps auch, weil du wirst sie ja nicht alle kennen. So, und vielleicht können wir mal zusammen versuchen, so ein bisschen so App-Kategorien zu finden, die aus der Perspektive eines Händlers gedacht, jetzt relevant sind. Und dann lösen wir das mal gemeinsam auf, ob das stimmt oder nicht, kann jeder selber beurteilen. So, die erste App, die ich habe, ist die eBay-App. Was für ein Typ von App? Also wie würde ein Händler so eine App bezeichnen?
Die eBay-App.
Die eBay ist ja ein klassischer Marktplatz, ne?
Genau, kommt ja, also war ja auch erst im Web und dann, ne, als App, also diese Auktionsplattform,
Aber in welcher
sofort.
Kategorie würde die stecken? So Auktionsplattform, Forschung, ganz gut.
Ich würde die tatsächlich als vordringlich Transaktionsplattform verstehen und wenn du jetzt sagst, welche Art von also ist das ein Kanal, dann ist das für mich auch sehr stark ein E-Commerce-Kanal und wahrscheinlich ist die App einfach von der UX, UI besser als den Browser einfach auf dem Smartphone anzuzeigen. Also ich würde sagen, da ist ein gewisser Mehrwert in der Nutzbarkeit. Viele Apps sind etwas besser nutzbar als die ursprüngliche Herkunftsanwendung, die dann im Browser gelaufen ist. Also für die Fälle mit dem Telefon, ne? Die Größe, das Blättern, das Swipen, die Kamera einsetzen und, ne? Standort und Pipapo.
Ja, sehr gut. Zweite App, die ich habe, ich weiß nicht, ob du sie schon verwendet hast. Ich habe die mal ausprobiert vor Jahren schon. Das war die IKEA Augmented Reality App. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, muss ich sagen. Ich habe sie mir nur als IKEA AR App aufgeschrieben. Das ist für mich, ich mach mal weiter vielleicht, ne? Das ist für mich so eine, also gehört für mich in die Kategorie auch AR Apps erstmal, also man könnte ja auch sagen, das sind so Einrichtungs-Apps, ne? Aber als Typ von App ist das etwas, wo ich mit meiner Umgebung in die, ja, also wo ich mir irgendein Produkt in mein persönliches Schaufenster, was mein Zuhause ist, halt reinstelle. So, und das ist für mich so diese AR at home oder
Ja,
unterwegs, meinetwegen App.
also es ist Aus meiner Sicht würde ich unterschreiben, würde jetzt den nächsten Sprung mit den VR-Brillen sehen. Da sieht man ja auch Anwendungsfälle, die tatsächlich funktionieren. Also kannst, was weiß ich, das Knie von deinem Patienten schon mal angucken, welche Art von Prothese du da rein prügeln musst. Also das sind ja wirklich ernsthafte Anwendungen. Ich würde es als einen tatsächlichen Mix von physischer und virtueller Realität sehen und in diesem Sinne so eine Art Enhancement, ne? Also Erweiterung der Welt sozusagen, würde ich da sehen. Und bei IKEA war es tatsächlich unglaublich hölzern.
Ja,
Und man muss
stimmt.
schon eine wirklich, man muss schon eine, muss es schon wirklich eine ernsthafte Markenbindung haben und auch zu den Produkten haben, um das gut zu finden.
Ich habe auch nichts gekauft nach der Benutzung.
Nein, da hast du ja alte Bekannte gesucht, ne? Du
Ja.
bist ja hingegangen und hast ein Billigregal genommen und hast gesagt, oh, das sieht ja tatsächlich fast so ähnlich aus wie in echt. Aber das war's dann auch.
Ja. Genau, dann habe ich mir noch sogenannte Loyalty-Apps mal angeguckt. Also Loyalty-Apps sind wirklich Apps. Ich kenne auch nur eine davon. Das ist die Sneakers-App von Nike, wo im Prinzip die wie so eine Art Flash-Sale-Ding passiert. Also noch 2 Tage, bis irgendwas dann kurzzeitig verfügbar ist. Und du wirst da halt, wie so ein Spielautomat, ne? Also du darfst jetzt dann übermorgen am Gewinnspiel teilnehmen und Verknappung und so weiter. Und diese, also da wird sozusagen Loyalität mit der Marke belohnt, dadurch, dass du jetzt exklusiven Clubzugriff hast auf irgendwelche Produkte. Also es reicht natürlich, musst nichts dafür beweisen, sondern ne, es geht einfach nur darum, du hast eine App auf dem Telefon, die benachrichtigt dich dann irgendwas. Und auch was vielleicht da anschließt, sind Loyalty-Apps. Ich habe das In-Store-Ergänzung genannt. Wir haben das im Kontext zum Beispiel von allen Shops, die einen Pickup from Store haben, die Shop Experience im Retail-Bereich aufwerten wollen mit einer App, über die du dann zum Beispiel Bestellungen tätigen kannst und in den Shop liefern kannst. Das kannst du natürlich auch im Web, aber diese In-Store-Ergänzungs-App, wie zum Beispiel die DM-App, sind dahingehend gut. Du hast deinen QR-Code oder deinen Barcode, den du zur Abholung brauchst, auf dem Telefon. Das hast du eh dabei. Deswegen brauchst du auch diese App. Du kriegst die Notification da drauf, wenn das da ist. Oder bei Bauhaus ist das auch so. Und ne, so eine für mich ist das Kategorie In-Store Add-on-Ergänzungs-App, ne, die kann natürlich viel mehr. Das ist dann, geht dann eher so Richtung Super-App, ne, die kann auch natürlich auch Bestellungen im Shop machen. Aber der primäre Zweck, wo ich sehe, dass Leute das benutzen, ist, wenn sie in den Store gehen.
Aber kann das, könnte man nicht auch sagen, dass das sozusagen, du hast gesagt, die Loyalität zur Marke ist die Voraussetzung, aber letztlich geht es hier um einen ubiquitären Artikel. Also ich will jetzt nicht den Deichmann-Sneaker daneben setzen, aber eigentlich geht es darum, das kannst du auch überall kaufen und du musst die Leute holen. Also ich nehme mal, es ist jetzt nicht so toll wie dein Sneaker-Ding, aber wenn ich auf Reisen bin, und dann kriege ich immer so ein Fastfood-Flash, witzigerweise, wenn ich nach Hause komme. Und dann habe ich immer die Wahl, ob ich zum Burger King, zum Mc's in Bahnhofsnähe, ne, oder zu so einem anderen lokalen Burgerschmied gehe oder so. Und ich habe immer das Gefühl, dass dieses Pushen von McDonald's mit ihren komischen Coupons. Das ist immer so, als wenn sie mir noch so einen kleinen Tritt geben, ne? Wir wissen genau, du kannst das, was du jetzt willst, kannst du da und da und da und da. Und jetzt gebe ich dir noch diesen kleinen Kick. Ich biete dir noch irgendwie 3 für 2 oder ich habe irgendwas anderes drin und ich erinnere dich nochmal, ich habe das mit dem Vorteil. Also vielleicht ist das nicht nur ein Loyalitäts-App oder ein Store-Enhancement, sondern auch so der Versuch, in einem relativ schwierigen Warenumfeld die Transaktion auf meine Seite zu ziehen. Das geht natürlich mit Enhancement auch, ne, passt auch. Aber so könnte ich mir vorstellen, gibt vielleicht auch viele Apps, die ja sehr stark mit diesen Vorteilscodes spielen. Also fast alle Apps, die wir im Bereich täglicher Bedarf sind, haben ja als zentrales Wertversprechen das Liefern. Das ist der wirkliche Vorteil oder die wirkliche Herausforderung, aber arbeiten eben sehr, sehr stark mit diesen, wie du es genannt hast, Gratifikationen oder Enhancement-Geschichten, um die Leute dann auch wirklich dazu zu bringen, an der Stelle zu bezahlen. Lieferdienste, Essen, Pipa.
Ja, es ist ganz spannend, was du sagst, weil alle Abstraktionen, die wir hier verwenden, greifen zu kurz. Wir haben jetzt die App als eine, als ein, ja, wir gucken uns mal verschiedene Apps an und finden plötzlich Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Typen von Apps, nämlich diese Incentivierung, dieses Reinziehen in die App. Und da sind wir uns natürlich einig, dass dieses Pattern, wenn man es exzessiv nutzt, natürlich so ein Dark Pattern auch ist, ne, weil niemand will das. Und die Plattformanbieter Apple, Google arbeiten aktiv daran, diese Notifications im Zaum zu halten. Und die ganzen Händler versuchen, die exzessiv zu nutzen, weil sie eben sehen, ah ja, jetzt du bist gerade da in der Nähe, ne, und hast uns deine Location freigegeben, dann schicken wir dir doch was, ne? Und dann sagt Apple, nein, du kannst selber festlegen, ob die App den Zugriff bekommt, wenn du die nicht geöffnet hast und so weiter. Also dieses Gerangel, ne? Meine ich so, wir haben Apps und es gibt natürlich auch Coupon-Apps und Incentivierungs-Apps, aber die verschwinden eigentlich in die App rein irgendwo, ne? Und genau wie in China es Super-Apps gibt, wo du alles Mögliche machen kannst, hast du hier auch auf der Händlerebene Funktionen wie das Couponing, was sich in diese Händler- oder Anbieter-Apps irgendwo einzieht und halt als querschnittliches Pattern durch ganz viele Typen von Apps auch noch mit durchziehen wird. Anderer Teil, den auch der jetzt auch kommen wird, ist zum Beispiel Termine buchen. Wenn ich jetzt so ein Punkt bin, also sag ich mal, ich bin Kfz-Händler und so, dann will ich natürlich auch Terminbuchungen möglich machen über die App. Wenn ich jetzt ein Händler wie DM bin, auch die haben Mehrwertleistungen, die über Terminbuchungen gehen, wie zum Beispiel das Ausleihen von Geräten. Und auch diese Funktion kannst du entweder als separate App haben oder halt auch als eine Ergänzung in deiner App. Und über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht geredet, nämlich über die Shop-App. Warum eigentlich über die noch nicht? Also den klassischen Shop als App.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich simpel, ehrlich gesagt, weil wenn du überlegst, welche Apps haben sozusagen jenseits dieses engeren Kanalgedankens, den wir vorhin hatten, also ein Device, über was eine Zugänglichkeit, was hat da Bestand? Dann werden es nicht die Shop-Apps sein. Das ist dann eher sowas wie Apps, die ich nicht wo die Nutzung der App der Selbstzweck ist. Also wenn ich zum Beispiel soziale Kontakte als Kernfunktion einer App habe, ich mache TikTok wegen der sozialen Kontakte oder wegen dieser Follower, wenn ich also über soziales Kapital, das werde ich nicht ersetzen können. Diese Apps werden als Geschäftsmodell weiter funktionieren. Also Marcel Mellor hatte letztens in seinem Newsletter da ein bisschen was drüber geschrieben und hat auch geschrieben, warum, was wird quasi durch KI ersetzt, was muss man selber machen. Auch sowas wie Candy Crush wird bleiben, ne? Diese Gammel-Daddelspiele, weil das kannst du natürlich eine KI für dich machen lassen oder ein Algorithmus, aber es macht dann keinen Spaß. Also die Dinge, wo die Nutzung der App der Zweck an sich ist, die werden bleiben. Und beim Kaufen ist die App nicht, die Nutzung der App ist nicht der Zweck, sondern der Erwerb der Ware ist der Zweck. Ja,
Ja, aber das spricht ja jetzt nicht gegen Shopping-Apps, oder? Also ich, weil, da würde ich dir.
naja, es spricht für mich schon, also eher dafür, dass das eine kleine Periode ist, die jetzt gut ist, weil ich dann nicht warten muss, sondern weil ich das direkt vor Ort machen kann. Aber wenn mein Telefon weiß, was ich brauche, jetzt bleiben wir mal wieder bei den Gütern des täglichen Bedarfs, dann mache ich ja kein Shopping mehr, sondern dann ist das eine Warenversorgungs-App, die mir zum Beispiel meinen Warenkorb nach Hause schickt und dann kann ich sagen, will ich haben oder will ich nicht haben. Na, also ich suche was, ich surfe rum, ich kümmere mich um Produkte, ich mache dieses gesamte Shopping-Thema, also dieses Einkaufserlebnis. Ich mache den Retail-Cradle auf das Smartphone. Ist aus meiner Sicht eine noch kürzere Episode als der Webshop oder wie der Webshop.
Aber wenn jetzt über 60% der Umsätze auf dem Smartphone passieren oder auf Mobilgeräten, dann, und wir wissen, dass nur 10% der Zeit auf Mobilgeräten im Browser verwendet wird, dann findet ja der Mobile Commerce Teil außerhalb dieser 10% statt und außerhalb des ne, Browsers und Shops, aber er kann natürlich auch in den normalen Shopping-Apps stattfinden, wo du einfach
nur... Aber nur solange wie die Shopping-App wirklich besser ist. Wir haben ja über den Kanal geredet. Der Kanal funktioniert am Ende auch ohne die App. Also wenn das Entscheidende ja, ist, dass ich den Device dabei habe, ne, und deswegen zum Beispiel meine lokalen, der Ort, an dem ich bin, mit in die Kaufvorschläge und die Kaufentscheidung mit einfließt, dann brauche ich dafür im Prinzip keine App. Nach meiner Überzeugung wird sich das in wenigen Jahren von den Apps lösen.
Aber aktuell ist das doch nicht so. Also wenn ich jetzt auf Instagram oder sowas eine Werbung eingespielt bekomme und darunter kommt der Knopf, bestell das Ding jetzt, dann ist das nächste, was aufgemacht wird, der Webshop im Browser, ne?
Das wäre dann die Frage, was bedeutet dieser aktuelle Bestand oder die aktuelle Tatsache für die Leute, die entweder noch nicht, also für die Händler, die entweder noch nicht präsent sind oder für die Händler, die da sind.
Ja, gut, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall heißt es, dass das die Realität heute ist. Und wenn ich die Shopping-App habe, dann setzt es natürlich voraus, dass wenn ich sag mal jetzt einer unserer Kunden die Bräuninger-App oder sowas installiert habe, dann setzt das voraus, dass ich eben auch auf dem Smartphone mit dieser Loyalität zur Marke, also Händlermarke, reingehe und sage, ich will jetzt bei Bräuninger was bestellen oder bei Zalando. Und das können natürlich nur die Größeren von sich sagen, dass sie eine Berechtigung auf dem Telefon haben, weil Leute eben auch, genauso wie sie damals bräuninger.de oder sowas eingegeben haben oder .com und heute eben auf dem Telefon suche Bräuninger und dann kommt die App sofort und nicht das Browser-Ergebnis. Das ist
okay,
der Grund für die Berechtigung einer App auf dem Telefon und das wird aus meiner Sicht ganz klar weiter so bleiben. Nur jetzt. Die Relevanz im Vergleich zu anderen Kanälen wird natürlich abnehmen bei gleichzeitig steigendem Insgesamtvolumen, ne, was ich dann so durchschiebe. Ja.
Ich glaube, jetzt habe ich das Missverständnis sozusagen oder den scheinbaren Dissens, glaube ich, gerade für mich gefunden. Also für mich ging es jetzt darum, native App versus Hybrid-App. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn ich sage, ich mache dieses Einkaufen, das kann ich in ganz weiten Teilen auch mit hybriden Apps machen. Das heißt, ich bin mit dem WebView unterwegs. Ich bin also mit dem, zum Beispiel mit dem Interface, also wir haben ja über Interface geredet, oder ich mache so eine Kanalübertragung, ich adoptiere bestimmte Funktionen für meinen Kanal Mobile. Das ist auch unschädlich, die muss ich auch nicht neu bauen, sondern das funktioniert, wenn es denn funktioniert. Da ist nicht viel drin, aber da ist nicht viel Innovation drin, aber das, was im Webshop funktioniert, funktioniert auch auf dem Telefon. Ich ergänze das mit ein paar nativen Funktionen, das, was man so hat. Ich muss natürlich das Problem lösen, dass wenn ich dann von dem einen in die andere Anwendung springe, Informationen vielleicht verloren gehen oder mitgenommen werden müssen. Aber in diesem Sinne habe ich, ich empfinde viele Shopping-Apps im Kern dann doch nicht als wenig mehr als maskierte Browser. Und dann sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt. Dann ist das Device tatsächlich nur ein kleiner Bildschirm.
Und auch nur ein Fenster hin zur Transaktion.
Ja. Also deswegen, das war jetzt mein Missverständnis. Gibt es eine große Notwendigkeit, einen großen wirtschaftlichen Zweck für die native App? Ich glaube, das muss man sich angucken.
Vielleicht
es gibt bestimmt viele Argumente, aber ja, wir wissen ja alle, wie schnell solche Aufwände dann explodieren, wenn man nicht nur den Tapeziertisch, sondern auch noch das Display und den Laden und den Webshop und die App bedienen muss mit seinen technischen Lösungen.
Also der Punkt, den ich damit machen wollte, war ja auch eigentlich, dass wir haben mit diesen verschiedensten Apps eigentlich auch dort im App-Ökosystem einen Ausdruck von dieser Verschiedenheit, die wir auch auf den Kanälen haben. Das heißt, App ist nicht gleich App und App ist vor allem nicht gleich Bildschirm, sondern der Kanal und auch das Verständnis von dem, was passiert da, ist die App selber. Das ist eigentlich mein Punkt, ne?
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Service-Buch-App ist halt eine andere, also wird anders benutzt und als jetzt die Shopping-App, und die beiden Sachen zusammenzuführen, bringt mich jetzt eigentlich nur in das Problem, dass ich in einem Interface die beiden verschiedenen Dimensionen, also Transaktionsstrecke auf der einen und wahrscheinlich ich bin in irgendeiner Situation und möchte gerade einen Termin schnell buchen, am besten während ich in meinem Kalender irgendwie unterwegs bin oder das gleichzeitig irgendwie parallel jonglieren muss. Also das kannst du nicht einfach mit einem Knopf auf einem in einem Menü oder hinter einem Burger-Menü oder wo auch immer versteckt irgendwie abfrühstücken. Kann man natürlich machen, wird auch aktuell so gemacht, ne? Bestes Beispiel dafür für mich immer die Lidl-App, wo man, wenn man an die Ladestation fährt mit dem Auto, wo man erstmal das Menü aufmachen muss, dann auf Laden gehen muss und dann kommst du in das Laden-Interface und dann kommt eine Karte und dann kannst du den Ladepunkt aussuchen und dann kannst du da die Ladung starten. Also komplizierter geht's gar nicht, aber ist halt innerhalb der App und damit wahrscheinlich auch einfacher auszuliefern. Und dieses einfache Ausliefern, da würde ich jetzt ganz gerne mit dir jetzt mal drüber sprechen.
Okay.
Weil dieser Hintergrund, ne, diese verschiedenen Geräte, Klassen, Gerätetypen, Bildschirmgrößen, Apps oder Nicht-Apps, ne, verschiedene Nutzungsszenarien und auch die verschiedenen Nutzer und Nutzerinnen, die dahinter stecken, das ist ja ganz schön viel. Jetzt kommen wir ja aus der Perspektive eines Dienstleisters und eines Lieferanten für Lösungen. Und bei diesen Lösungen, wir haben das vorhin mit diesem Responsive Design eigentlich schon mal so ein bisschen angerissen. Gibt es ein Prinzip, was für mich total präsent ist, auch immer schon war, und was so ein bisschen diese, wie bauen wir jetzt die Lösung für diese vielen Kanäle, Apps, Nutzerinnen und Nutzer steht? Und das ist Don't Repeat Yourself. Also ich habe so oft schon Teams drüber geredet und da kommt ganz oft, ja, müssen wir jetzt ja irgendwie ganzheitlich machen, ne? Also jetzt, oder das bringen wir alles irgendwie so zusammen, so, und das machen wir nicht dreimal, sondern das machen wir halt jetzt einmal und dann auch richtig, so. Also da ist ein ganz großer Gedanke von Qualität und aber auch von Effizienz vorhanden. Und für mich sind das beides so Treiber für diese Diskussion aus der Umsetzungsseite. Das heißt, jetzt kommt jemand und sagt so, ich würde gern das und das machen, dann ist unsere Antwort, ja, müssen wir mal angucken, kann man das irgendwo schon rein integrieren? Und diese Effizienz steht für mich ganz oft auch im Widerspruch zur Kundenorientierung. Es soll natürlich nicht so sein, aber es ist ganz oft etwas, was dann losgelöst von der Kundenorientierung ist. Und Responsive Design ist ein gutes Beispiel dafür. Auch unser Beispiel von den Bildschirmgrößen ist so. Kommt ein neues Gerät, also ist für uns der Bildschirm erstmal dominant, was du vorhin meintest.
Mhm.
In Wirklichkeit ist es aber was ganz anderes. In Wirklichkeit ist es das der Zeitpunkt und der Ort, an dem jemand diesen Bildschirm benutzt, der wichtig ist, ne? Und die Frage ist jetzt für mich, wie gehen wir eigentlich damit um mit dieser, oder würdest du damit vielleicht auch gar nicht mitgehen, weiß ich nicht, ne? Ob du das auch so siehst, dass von der einen Seite die eine Kraft ist, dieses ich möchte explodieren in verschiedene Kanäle, überall da sein, wo die Nutzer auch sind, und auf der anderen Seite dieses die Technik als Bremse, ne, in Anführungszeichen, dafür, ja, jetzt mach mal locker, 10 von 10 Innovationen gehen sowieso 8 sofort wieder weg, ne? Also und die 2, die dich durchsetzen, das machen wir jetzt erstmal im bestehenden Kontext.
Das ist ein großes Ding, ehrlich gesagt. Also da müsste ich wahrscheinlich versuchen, das für mich jetzt erstmal abzuschichten. Das kriege ich in der Geschwindigkeit, die jetzt nötig ist, vielleicht gar nicht hin. Aber ich sag mal so ein paar Punkte, die mir dazu einfallen. Also erstens ist es ja doch so, dass bei den Kunden, die wir haben, also den Händlern, die wir haben, wir nicht da dieses einheitliche, spitze, klare Geschäftsmodell haben, sondern da gibt es auch absedimentierte Dinge, da gibt es auch ganz unterschiedliche Sachen. Ich nehme jetzt mal, du hast da einen Whisky-Shop, der ist wirklich darauf spezialisiert, bestimmte hochwertige Produkte zu verkaufen. Das ist ein total spitzer Geschäftsverfall. Und du hast auch auf der anderen Seite eine ganz spitze Kultur. Das heißt, die Frage, die du da beantworten musst, welche Arten von Geschäftsprozessen sind jetzt im Kern meines Geschäfts und welche bilde ich da wie ab, die wird jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch durch die Menge der Devices oder nur noch durch die Menge der Kanäle irgendwie vervielfacht. Das ist würde ich sagen, ist ein kompliziertes Problem. Aber kein komplexes. Das ist, das kriegt man alles hin. Wahrscheinlich wird man da auch irgendwann an Grenzen stoßen. Aber da gibt es, glaube ich, was ganz Gesundes im Sinne, diese Geschäftsmodelle sind in der Lage, die Spitzengeschäftsmodelle sind in der Lage, gut zu priorisieren und diese Entscheidung uns dann abzunehmen.
Ja, aber ich sag mal so, also vielleicht noch als eine Ergänzung, ich sag mal so, die, ja. Wenn das jetzt so einfach wäre, diese neuen Ideen für Apps, Geschäftsmodelle, Oberflächen, Zugänge zu bauen, dann würde man das ja einfach machen.
Nee, das habe ich auch nicht gesagt.
Und in der
Wirklichkeit, ich habe jetzt nicht
gesagt. Ja. Ja, aber in der Wirklichkeit passiert das ja nicht, ne?
Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass das einfach ist. Ich habe gesagt, das ist kompliziert. Ich habe gesagt, der Prozess der Entscheidung ist leicht nachvollziehbar. Das ist dann so. Also, ne, ich bin jetzt hier in meinem Whisky-Shop unterwegs. Bisher haben wir uns darauf spezialisiert, dass wir eine Menge von Beratern haben, Ansprechpartnern, die sind für bestimmte Sorten gut. Mit denen kann ich in Kontakt treten. Da kann ich zum Beispiel sagen, hier kann ich sehr schnell Beratungsmodule aufschalten.
Also im Shop-Shop.
Ja. Im Shop-Shop, ne? Also im Shop, also auch im Internet-Shop, ist ja gar kein Webshop. Da kann ich dann sagen, da kannst du deinen Fachberater ansprechen, das ist überhaupt kein Problem. Der meldet sich bei dir zu diesem, keine Ahnung, zu diesem mit Seewasser gepimpten Whisky da, da spricht er mit dir. Das ist anschlussfähig. Wenn du aber jetzt beispielsweise sowas hast wie, ich habe jetzt sowas wie eine völlig neue Situation, in der Whisky verkonsumiert wird und ich habe da gar keine Antworten drauf, wie das da funktioniert. Ich habe jetzt, also ich bewege mich jetzt hier im Raum der Spekulation, ich habe da keine Antwort in meiner Organisation. Und dann wird die Organisation sagen, das machen wir nicht. Damit ist das Problem einfach durch die Reduktion von Optionen reduziert. Deswegen meine ich, das ist einfach. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass viele unserer Kunden diese unterschiedlichen Kanalkulturen und die damit verbundenen Wechselwirkungen, was auch die Geschäftsvorfälle angeht, in ihre Organisation inkorporiert haben. Die sind halt zum Beispiel Filialen, die können auch Internet, die können auch Social Commerce, die können bestimmte Sachen. Und das ist dann so, dass dieser Zustand der Priorisierung, weil du auf der anderen Seite kein ein spitzes Geschäftsmodell hast, sondern 5 oder 6 oder 7, da ist es schwierig, auf das in diese Prioritätensetzung zu kommen. Du weißt gar nicht, mit wem du da redest. Deswegen würde ich an der Stelle immer sagen, wir entscheiden uns für die Unterstützung eines Geschäftsmodells, einer Kanalkultur. Und wir leben damit, dass zum Beispiel manche Kanalkulturen wir nicht technisch unterstützen können. Also ich bin gegen Don't Repeat Yourself. Ich würde sagen, mich interessiert gar nicht, ob andere was Ähnliches bauen oder was Neues bauen. Wenn es am Ende fürs Unternehmen trägt, also für den Kunden trägt, ist es in Ordnung. Er darf entscheiden, ob was gedoppelt wird oder nicht gedoppelt wird. Und die Kosten zum Beispiel, dass ich bestimmte Kenntnisse über diesen Kunden nicht habe, die trägt er dann. Fertig. Also das ist aber, ich würde das glaube ich nicht, ich kann das nicht technisch lösen. Das ist ein komplexes Problem und ein komplexes Problem finde ich schwierig mit einer technischen Antwort. Ich habe jetzt noch nichts gesagt über die Akteure auf der Entwicklerseite, denn da gibt es ja auch 6, 7, 8, 9 Agenturen, die mit uns zusammen an einem Kunden arbeiten.
Ja, also bevor wir jetzt irgendwie da noch weiter in die Technik vielleicht gucken, also wir wollen ja auch nicht so weit heute reingucken, würde ich sagen, aber es gibt ja, du hast das ja eben schon gesagt, dass du zumindest auch in dem Teil zustimmst, dass es eine technische Seite gibt, wie man das Problem betrachten kann. Ne? Also mal ganz konkret, ich bin jetzt gerade dafür verantwortlich, den Webshop zu bauen. So, ja. Dann ist meine Welt ist der Webshop und ich kann da ganz viele Sachen machen. Und ich habe auch in diesem Schaufenster Webshop und auf der ganzen Transaktionsstrecke, die da aufgebaut wird, habe ich einen ganz, ganz großen Teil, nämlich die Präsentation, in der Hand. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, dass die Präsentation in der Hand zu haben, eine relativ wichtige Funktion für einen Händler ist, der kanalunabhängig ausgeliefert werden sollte. Also sprich, die Produkte sollten ähnlich inszeniert werden, ne, sie sollten ähnlich, also eine Wiedererkennung mit dem Händler vielleicht haben, ne, also zum Beispiel der Stil der Fotos oder ne, die Farben, die verwendet werden oder was auch immer. Gleichzeitig muss ich für Kanäle unterschiedliche Formate ausliefern, unterschiedliche Einbettungen in Kontexte, ne, für ein Live-Shopping-Format stehen die Produkte in einem Regal und für ein virtuelles Live-Shopping-Ding kann ich das vielleicht auch virtuell arrangieren und so weiter. Und der zentrale Service, den ein Händler halt haben muss, ist zum Beispiel so ein Digital Asset Management, in dem diese Produktfotos dann eben überall verfügbar gemacht werden. Und jetzt bin ich ja plötzlich schon auf dem Terrain, wo ich nicht mehr richtig weiß, bin ich jetzt in dem Bereich des Webshops unterwegs? Ist der Webshop nur die Verkaufsfläche? Ist das Asset Management Team eigentlich nur die Auslieferung für diese digitalen Produktdaten? Gibt es irgendwo ein Content Team, was die Gestaltungsaspekte steuert? Muss das Gestaltungsteam auch alle Outlets, also alle Bildschirmgrößen jetzt mal im übertragenen Sinne irgendwie kennen? Oder baue ich dafür eng spitz zugeschnittene Teams, die eine Technik und eine Präsentation und Design und Produkt, denke, so weit haben, dass sie in der Lage sind, diese Entscheidung auch in einer Organisation auf verschiedensten Kanälen auszuliefern. Und ab einem gewissen Scale geht das halt alles nicht. Und was aus meiner Sicht ganz klar nicht geht, ist, dass man es der dass man sowas technisch abstrahiert oder technisch schneidet. Also, dass es zum Beispiel sowas gibt wie ein Frontend-Team, ne? Was dafür da ist, irgendwie das Frontend für alle Outlets zu machen. Oder dass das Backend-Team, was jetzt irgendwie, ich sag mal, den Webshop-Transaktionen irgendwie managt, ne? Für Payment mag das vielleicht funktionieren. Deswegen gibt es ja auch so Payment-Anbieter, aber für komplexe Business-Logiken im Backend-Bereich ist schon auch eine tiefe Kenntnis von der Domäne, in der gearbeitet wird, von Nöten, um die Services so zu gestalten, dass sie eben auch den Zweck, also den primären Zweck des Endbenutzers haben. Und wir finden uns immer wieder in solchen Diskussionen, wo die Frage ist, wie geht denn ihr jetzt mit TikTok Shop um? Wie geht denn ihr jetzt mit, oder nimm meinetwegen jetzt mal hier diese ganze KI-Geschichte so. Was macht denn ihr jetzt mit KI? So, ne? Was ist denn eure KI-Strategie? Und ich habe dir ja im Vorgespräch gesagt, ich habe zwei Einspieler vorbereitet. Die würde ich jetzt an der Stelle einmal einspielen, weil die sagen so ein bisschen, wie geht eigentlich, das ist für mich immer der Prototyp übrigens, ne, diese Firma, kein Fanboy, aber für mich ist Apple immer noch der Prototyp der Firmen, die es geschafft haben, die Produktdenke und das Denken beim Endkunden wirklich end-to-end in alle Bereiche des Unternehmens einfließen zu lassen. Und auch wenn man über Tim Cook sagen kann, was man will, wenn er darüber spricht, wie Apple jetzt AI benutzt, dann ist das aus meiner Sicht ganz interessant. Wir hören uns das mal eben an.
Throughout almost everything that we always do, we always talk about the benefit to the user. And so the benefit to the user is crash detection and fall detection, not the technology behind the feature.
Sure.
And
Und dass das so eingebettet ist in diese Firma, sieht man, dass es. Also es sind ja auch keine Talking Points, sondern egal welcher Apple-Manager da auf der Bühne steht, die alle sagen das Gleiche. Hier der Entwicklungschef.
Said with machine learning, we've been talking about machine learning as a means to an end for many, many years now. We've been putting our products with things like the neural engine. And I think these things, there's not necessarily a single moment where, you know, ta-da, you know, in a way, what's been happening now is that machine learning in our devices have been making your photos better or showing you a memory or doing all of these things. Maybe you didn't even know what was happening there, but it was behind the scenes making all of those things possible. And this is another step, a really big step in that direction. And there are many more to come. But what's also exciting is the way that all of these things that we work on, you have these multiple threads of areas that come together. Like maybe we're doing something that's enabling some hardware, but then some big software ideas come out, and some machine learning ideas come out, and some design ideas come out. And then they can be percolating for multiple years. And then the moment comes where they all knit together in some amazing way. And sometimes people look back and they go, "Oh, Apple knew all along it was going to go just like that." And we say, "Yeah, sure."
Yeah, it's kind of like people can like see it looking back, like all the
Yeah.
connect.
Und ich finde, beide Einspieler sagen das total gut, dass es überhaupt nicht drauf ankommt, ob du jetzt da AI drin hast oder was auch immer, sondern es kommt vor allem darauf an, dass du die Sachen so zusammenbringst, dass sie am Ende einem ultimativen Ende, also einem ultimativen Zweck für den Endbenutzer gefallen oder beziehungsweise dafür eingesetzt werden. Und ich finde, das ist eigentlich der springende Punkt, wenn es um diese ganzen Kanäle geht und Interfaces. Klar, wir bewegen uns entlang der Achse der Leute, der Augen und der Zeit, die die Leute auf diesen Geräten verwenden, aber wir bewegen uns auch entlang der Achse, wofür sind die eigentlich da? Was wollen die denn eigentlich? Wenn die Entertainment wollen auf der Plattform, dann können wir ja überlegen, können wir auch Entertainment für diese Plattform bieten? Und als Paket in diesem Entertainment kann man sicherlich auch ein Sale oder sowas packen und eine Transaktion in irgendeiner Weise. Aber das ist sozusagen nur Means to an End. Ne? Also es ist nur etwas, was ich brauche als Mittel, um am Ende das zu liefern, was die Leute dort erwarten. Und ich finde, wenn du sagst, so über diese, das ist alles sehr komplex oder auch kompliziert, ist die Auseinandersetzung, wie komme ich dahin, dass ich daraus eine Produktidee baue, wie bringe ich dieses Produkt dann auf die Strecke mit einer meinetwegen vertikalisierten Organisation, mit einer horizontal geschnittenen Organisation, mit einer zersplitterten, chaotischen Organisation, da funktioniert für mich, oder das funktioniert nur, wenn der Prozess Priorisierung, Produkte, Projektteams bauen, wenn der gut funktioniert.
Ist ja eigentlich schon fast ein Schlusswort, ne? Aber sag mal, ich würde das, wir haben angefangen damit, dass du gesagt hast, wir sind zu harmonisch, ne? Ich würde jetzt sagen, ja, das liegt aber auch daran, dass man, wenn man Dinge so tut, wie wir sie tun, und zum Beispiel diese, wir werden dafür bezahlt, als immer als Maßgabe hat, dann kommt man vielleicht auch zu ähnlichen Sichten. Ich mache mich nicht anheischig, mit Herrn Cook oder mit irgendjemand anders da in Wettbewerb zu treten, aber ich würde es gerne nochmal, ich würde auch ein Ding, ganz eine primäre Erfahrung nochmal einbringen wollen. Also du hast eben über Digital Media Assets geredet, ne? Und das ist wirklich interessant, weil das ist seit Jahren, denn ist das immer so eine Projektionsfläche. Und das, was ich mehrfach gemacht habe und was immer wieder gut funktioniert hat, war, das ist jetzt nicht nur der Endkunde, sondern die Nutzer dieser Digital Media als Agenten des Endkunden verstanden, dass natürlich eine gewisse Setzung drin im Unternehmen ist, zu sagen, welche Bilder verwenden eure Leute denn? Und wenn du dir die Zahlen anguckst, dann siehst du die dominierenden Kanäle. Du kannst rückschließen auf die Nachfragegruppen. Du kannst auch auf die Verwendungszusammenhänge gucken und du kannst auch bestimmte Sachen, wenn du in die Tiefe gehst, sehen, die wirklich spannend sind, warum zum Beispiel irgendwelche Freisteller angeguckt werden und andere Composable-Bilder nicht und umgekehrt. Also ich glaube, dass das sehr in die Richtung geht, die du sagst. Und wenn ich ein Konzept mache und sage, oh, ich stelle mich mal hin und gehe jetzt kanalübergreifend alle Verwendungsfälle von digitalen Medien, und dann habe ich auch plötzlich habe ich Filme damit drin und dann wird das alles immer schwammiger, dann sind da PDFs und sonst wieder. Dann kommst du zu etwas, was jedenfalls dem Grunde nach ein Single Source of Truth ist, was aber gar keine Wahrheit präsentieren kann, weil es gar keine Argumente mehr liefert, weil es ist nur noch eine Sammelstelle. Und deswegen würde ich sagen, das, was du gesagt hast mit, wir gucken auf die Kanäle, also Channel First. Wir gucken auf die Verwendung der möglichst besten Technik, wäre AI First im Moment. Wir gucken auf die Zuordnung. Das ist dann sowas wie Service, Headless oder auch Micro-Frontends, um das da zusammenzustellen. Aber das Allerwichtigste, wir gucken auf Customer First. Wir gehen immer wieder in diesen Wettbewerb. Und nicht im Sinne von, hast du den Kunden gefragt, sondern wie du gesagt hast, was will er, sie in diesem Fall wirklich? Und das dann zu nehmen und die jeweils angemessene technische Antwort zu finden, das ist dann auch was, wo ich sagen würde, was einen dann in dieser Kanalexplosion auch ein bisschen durchnavigiert und vielleicht den Kunden auch mit durchnavigiert. Heißt aber auch für uns, wir müssen ganz viel können, ne? Wir müssen mehr Varianten haben als eine. Wir können nicht hingehen und können sagen, jetzt nehme ich den Begriff doch mal in den Mund, ach, das ist alles gar kein Problem. Wir haben hier unseren Enterprise-Bus, der kann alle Daten aufnehmen und kann alle Daten rausgeben und am Ende stellt man fest, der kann eigentlich gar nichts. Und dann baut man da auch was nebenher. Also, Customer First, ne? Dann sieht man auch Channel First.
Customer First, ja. Das ist doch gut.
Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.
Jedes Jahr kommt ein neuer Kanal. Das ist den meisten nicht egal. Probieren dann schnell mal was aus und hauen den Prototyp raus. Der Podcast ist wieder vorbei. Schön, ihr wart dabei. Ralf und Malte gehen beim nächsten Mal wieder mit euch durch das E-Commerce-Tal. Möglichst nicht verbiegen, doch am Ende müssen wir sehen, führend ist immer das Problem.